Gestern Nachmittag bin ich zu Cornelia gegangen und habe mit ihr ein wenig die Pläne koordiniert für den Nachmittag und den Abend. Ich habe ja gesagt, dass ich noch in der Kramerstraße sein würde und ob sie mich vielleicht unterstützen würde. Das war alles ein bisschen spontan auch. Eine Anfrage ist hereingekommen vor wenigen Wochen, ob vielleicht der Saal benutzt werden dürfte für eine besondere Veranstaltung. Das war ein Agape-Mahl, wo sich Pastoren und Pastorinnen aus Freikirchen getroffen haben, die Migrationskirchen betreuen. Und ich kenne diese zum Teil schon und ich habe dazu gesagt. Und als ich Cornelia darauf angesprochen hat, hat sie zuerst einmal reagiert: Was? Jetzt? Am Freitag? Vorm Abendmahl? Du hast morgen Predigt? Und dann gibt's noch Nachmittagsprogramm und dann ist noch ein Konzert am Abend. Warum hast du dazu gesagt? Und ganz ehrlich, ich habe mir auch zwischendurch gedacht, warum habe ich dazu gesagt? Meine Predigt war noch nicht ganz fertig. Das Programm war noch etwas vorzubereiten. Und ihr wisst ja, ich habe das schon manches Mal erwähnt, immer wieder in Wochen, wo ich am Sabbat eine Predigt habe, bin ich etwas nervös, angespannt, habe ein bisschen Sorge, wird sich das alles ausgehen, und dann kommt ausgerechnet in einer solchen Woche am Freitag diese Veranstaltung ins Haus. Aber ich habe mich aufgemacht, am Nachmittag bin ich hierher, habe dann alles schön vorbereitet, habe den Tisch gedeckt, mitgeholfen, hatte dort noch eine Unterstützung auch. Ja, der ganze Tag und eigentlich die letzten Tage für mich waren geprägt von dieser inneren Unruhe. Und vielleicht kennt ihr das auch manches Mal. Da beginnen dann die Gedanken zu kreisen. Es gehen einem ständig die Dinge im Kopf rum. Was habe ich noch zu tun? Oder vielleicht besorgt einen etwas. Vielleicht kommt eine Situation auf einen zu, wo man weiß, ich kann das nicht kontrollieren. Oder vielleicht ist irgendeine Situation, ein Verwandter, ein Bekannter, der krank ist. Oder man ist selber krank. So viele Dinge, die uns Kraft kosten können, die uns belasten und beschäftigen können. Und die letzten Tage waren für mich ein wenig so. Diese Gedanken, die gekreist sind. Kein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich komme wirklich zur Ruhe. Immer schon mit dem Kopf bei der nächsten Sache. Und dann am Abend diese Veranstaltung, ausgerechnet. Mir geht es manches Mal wie dem Elia, der nach dieser Situation am Berg Karmel am liebsten einfach sich verstecken wollte, in die Wüste fliehen, den Kopf in den Sand stecken. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man da Momente hat, wo man am liebsten eigentlich niemanden sehen möchte, möglichst keine Menschen um einen herum. Vielleicht ist die Haut schon dünn und man denkt sich, ach, am liebsten wäre ich jetzt einfach irgendwo ganz anders. Ein klein wenig so geht es mir manchmal wie diesem Elia. Aber das Problem in solchen Situationen ist, diese Reaktion ist nicht unbedingt das, was gut tut. Ja, natürlich, in die Ruhe zu gehen, in die Natur zu gehen, auszuruhen, Sport zu machen, das sind alles Dinge, die helfen, ausgeglichen zu sein, die helfen, Kraft zurückzufinden. Aber manches Mal ist es gerade dann, wenn man ganz alleine ist, dass diese Gedanken zu kreisen beginnen und es nicht so einfach ist, sie loszuwerden. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon einmal so gegangen ist, dass ihr Schmerzen hattet, vielleicht starke Schmerzen. Und wenn man dann einfach nur rumsitzt, sich mit nichts ablenkt und einfach auf diese Schmerzen konzentriert, dann werden sie umso stärker. Gott weiß das. Gott weiß, dass die beste Lösung für solche Situationen nicht das Alleine sein unbedingt ist, sondern das Miteinander und Füreinander Dasein. Ich habe ja vor einigen Wochen diese Predigt gehalten über die Treue in kleinen Dingen. über diese Talente, das Gleichnis von Jesus. Und im Anschluss an dieses Gleichnis von den Talenten haben wir ja diese Geschichte von Jesus, der als König fortgeht und dann kommt er wieder und trifft seine Knechte. Das sind die, die er zu seiner rechten Seite stellt, die er als Schafe auch bezeichnet. Und die rechte Seite Jesu, das ist der Platz der Ehre, der Verantwortung, einer Aufgabe. So wie Jesus Christus auch zu Rechten des Vaters. Und als der König zurückkommt, konfrontiert er diese Geliebten, seine treuen Knechte, mit all den guten Dingen, die sie ihm getan haben. Und ich lese ein wenig hier aus Matthäus Kapitel 25, dort ab dem Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann reagieren diese Angesprochenen verwirrt. Sie wissen, wann haben wir dem König das getan? Wann? Du warst doch weg. Wie hätten wir all diese guten Dinge an dir tun sollen? Und seine Antwort: Was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wunderbar. Wunderschön, diese Botschaft von Jesus, dass wann immer wir einem Menschen, einem Mitmenschen etwas Gutes tun, dann tun wir damit Gott etwas Gutes, weil er diese Menschen ja liebt. Aber was ich bei dieser Situation und in diesem Gleichnis auch noch interessant finde, der König sagt, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber ebenso gut könnte der König auch Folgendes antworten. Er könnte sagen, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr euch selbst getan. Gutes getan. Wieso sage ich das? Wir haben diesen Gedanken unter anderem auch schon in den Sprüchen von Salomo, in Sprüche 11, in den Versen 24 bis 25 beispielsweise. Dort heißt es: Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Habt ihr gehört? Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Und in Sprüche 11, Vers 17 heißt es: Ein barmherziger Mann nützt auch sich selber. Aber ein Herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. Und diese beiden Gleichnisse von Jesus mit den Talenten und dann mit dem König, der wiederkommt und dieses Lob ausspricht, die sind schon ganz bewusst direkt hintereinander. Denn mir scheint, eines der größten Probleme von diesem Mann, der das eine Talent gehabt hat, war, dass er es vergraben hat. Er hat es für sich und bei sich behalten. Er ist nicht hinausgegangen mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Er ist nicht in Begegnung gegangen mit anderen. Er hat es nicht geteilt. Er hat es nicht dazu gebraucht, um auch andere Menschen damit zu bereichern und etwas Gutes zu tun. Er war für sich alleine, ich stelle ihn mir vor, in seinem Zelt, wo er das Talent vielleicht in der Erde vergraben hat, und er sitzt dort und wartet darauf und grübelt, was vielleicht alles passieren wird, wenn sein Herr dann wiederkommt. Und macht sich die Gedanken, ja, über diesen harten Herrn. Er ist ganz bei sich, er ist ganz auf sich selbst fokussiert. Jesus auf der anderen Seite, und das macht er deutlich in diesem zweiten Gleichnis, er weiß, das beste Konzept für unser Leben, die Art und Weise, wie wir das Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, am schönsten erleben und erfüllen dürfen, ist, indem wir für andere da sind. Liebt einander. Und er weiß, dass wenn wir das tun, dass das am Ende, wie wir auch gerade in den Sprüchen gelesen haben, sogar für uns selbst heilsam und hilfreich ist. Wir erleben Heilung und werden befreit, wenn wir von uns wegschauen, von unserem eigenen Leid auch wegschauen und auf andere hin. Dazu gibt es eine ganze Reihe wissenschaftlicher Studien mittlerweile, die das sogar belegen. Ich habe am Anfang diese Situation erwähnt mit dem Schmerz. Wenn man sich auf seinen Schmerz konzentriert, dann wird er stärker. Aber wenn man, und das habe ich vor kurzem ganz buchstäblich auch gesehen, in einer Situation, einem Dokumentarfilm, da hat zuerst einmal jemand so ein Gerät auf den Bauch geschnallt bekommen, und das waren, glaube ich, Stromschläge, und das hat Schmerzen verursacht. Dieses Gerät ließ sich auf einer Skala so von 3 bis 15, von 1 bis 15 einstellen. Und bereits bei Stufe 3 hat er gesagt, ich kann nicht mehr, das ist mir zu viel Schmerz. Ich habe genug. Dann war der gleiche Mann in einer sozialen Situation mit Freunden. Jeder von ihnen hatte so ein Gerät auf dem Bauch und sie haben ein Spiel gespielt. Und durch den Humor, der entstanden ist, durch das über ihre eigene Situation lachen, auch ein bisschen natürlich durch das sich mit den Freunden beweisen wollen und diese Dinge, einfach durch das soziale Miteinander, hat dieser eine Mann, der vorher nur auf die Dreierstufe gelangt ist, es bis zur Stufe 15 ertragen, den Schmerz. Unter anderem auch deswegen, weil in dem sozialen Kontext sein eigener Körper Schmerzmittel ausschüttet. Durch das Miteinander, durch das Lachen, durch den Humor. Eine groß angelegte Studie aus den USA unter 13.000 Partizipanten, die alle über 50 Jahre waren, diese wurden im Laufe von 4 Jahren beobachtet und sie wurden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte sich dazu verpflichtet, mindestens 100 Stunden freiwillige Arbeit, Dienst am Nächsten im Laufe eines Jahres zu machen. Das ist gar nicht so viel, 100 Stunden in einem Jahr. Das ist, ja, wie könnte ich das ausrechnen? Gar nicht so viel Zeit. Und die andere Gruppe hat das nicht getan. Und dann wurden die gleichen Menschen noch weitere 4 Jahre beobachtet. Sie hatten also zuerst diese 4 Jahre, wo sie sich im Dienst am Nächsten in der freiwilligen Arbeit eingesetzt haben. Ich musste vorhin an diesen Flyer auch denken, den Monika gezeigt hat, wo ja, die ADRA beginnt jetzt mit ihrem ADRA-Shop und sucht Freiwillige. Und man denkt sich, oh, wie soll ich denn die Zeit dafür finden? Ich habe doch genug zu tun. Aber ihr werdet mir das kaum glauben. Das Ergebnis der Studie war folgendes. Die Personen in der Gruppe, die mindestens 100 Stunden pro Jahr ehrenamtlich tätig waren, hatten ein 44% geringeres Risiko zu sterben. Natürlich haben viele von denen überlebt, aber es waren deutlich mehr in der Gruppe, die das nicht gemacht haben. Die Personen, die ehrenamtlich tätig waren, haben ihre eigene Gesundheit als positiver erlebt. Sie haben spürbar sich wohler gefühlt. Sie haben ein stärkeres Bewusstsein für ihren Lebenssinn rückgemeldet und insgesamt mehr gute Gefühle. Und sie hatten in 30% weniger von ihnen hatten das Problem, dass sie wenig soziale Kontakte zu ihren Familien und Freunden hatten, sich also irgendwo isoliert gefühlt haben. Eine zweite Studie hat sich mit Alkoholabhängigen beschäftigt. Alkoholsucht ist etwas, was man sein Leben lang ja nie wieder los wird. Man kann nur trocken leben, aber man wird nie ganz frei sein von dieser Sucht. Man kann einen Umgang damit finden. Und eine Möglichkeit sind diese anonymen Alkoholiker. Und bei den anonymen Alkoholikern gibt es ja dieses 12-Schritte-Programm, wo man ja auch mit Gottes Hilfe lernt, mit dem umzugehen. Man spricht darüber, man steht dazu, man hat Gegenüber, die einem helfen. Man ist sich gegenseitig auch Rechenschaft schuldig. Und der letzte Schritt in diesem 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker besteht darin, dass man die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, mit anderen teilt. Dass man also zu einem Mentor wird für andere. Dass man andere darin unterstützt, in diesem schwierigen Weg trocken zu bleiben. Das ist der letzte, der 12. Schritt. Und diese Studie hat untersucht, was für einen Unterschied macht es zwischen den Menschen, die vielleicht passiv da drinnen gesessen sind und dieses Sponsoring, dieses mit anderen zu teilen, andere zu unterstützen in ihrem eigenen Kampf, die diesen Schritt nie gemacht haben. Was für ein Unterschied besteht zu denen, die sozusagen Dienste am Nächsten geübt haben? Und auch hier waren ganz erstaunliche Unterschiede festzustellen. Die Wahrscheinlichkeit für diejenigen, die das durchgezogen haben, einen Rückfall zu erleiden oder im Gefängnis zu landen im Laufe der nächsten Jahre, war um die Hälfte reduziert. Sie hatten eine 50% geringere Wahrscheinlichkeit, nur weil sie anderen dabei geholfen haben, mit diesem Problem umzugehen. Das ist Dienst am Nächsten. Das ist Nächstenliebe. Und offensichtlich tut uns das gut. Offensichtlich hilft uns das selbst auch. Jesus in diesem Gleichnis, indem er spricht, was ihr diesen getan habt, das habt ihr mir getan, zitiert nicht wörtlich, aber bezieht sich offenbar auf eines seiner Lieblingsbücher. Das Buch des Propheten Jesaja. Und ich lade euch ein, das auch mit mir aufzuschlagen, das ist in Jesaja Kapitel 58. Und dort werde ich ab Vers 7 lesen, wo ganz zentrale Gedanken, die Jesus hier offensichtlich aufgreift, beschrieben werden. Aber was in Jesaja Kapitel 58 in diesem Abschnitt ab Vers 7 besonders auffällt, ist, wir haben eine Beschreibung hier davon, welche Auswirkungen das hat auf denjenigen, der das tut. Ich lese Jesaja 58 ab Vers 7. Dort steht, ganz ähnlich wie es Jesus ausgedrückt hat, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Hört ihr die Worte? Es ist sehr nahe an dem, was Jesus hier sagt. Aber dann, wenn wir weiterlesen ab Vers 8, wird die Konsequenz daraus für uns beschrieben. Da steht, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist die Folge von Nächstenliebe. Das ist das Ergebnis davon, wenn wir uns Zeit nehmen für andere. Besonders fällt mir hier dieser Satz auf, wo es heißt, dann wird Gott dir antworten, wenn du rufst. Und ich glaube, dass hier nicht gemeint sein kann, dass Gott, wenn wir jetzt nicht ständig am Nächsten dienen, nicht da ist. Aber mir fällt auf, oft ist es genau in den Momenten, wo ich Gottes Liebe mit anderen teile, dass mir plötzlich die Liebe Gottes selbst am stärksten bewusst wird. Wo ich sie plötzlich spüren kann, weil ich spüre, wie sie von mir zu jemandem anderen geht. Der gestrige Abend, Nachmittag und Abend, den ich dann hier verbracht habe im Haus, war vielleicht einer der schönsten und bewegendsten Abende, die ich lange Zeit erlebt habe. Es war so ein Geschenk. Ich hatte gar keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen, wann ich meine Predigt fertig schreibe. Und wieder hat sich Gott als gnädig erwiesen. Wieder ist am Ende alles gut gegangen. Es ist sich alles ausgegangen. Aber es wäre so ein großer Verlust gewesen, das nicht zu erleben gestern. Ich möchte euch das ein wenig beschreiben. Da waren 20 Pastoren und Pastorinnen, Arbeiter, Mitarbeiter aus verschiedenen Werken von diesem freikirchlichen Verband an einem Tisch. Wir haben miteinander gegessen, ich habe Menschen neu kennengelernt, wir haben Einblicke gewonnen in die anderen Kirchen. Ich habe viel erzählt von dem, was wir als Adventisten glauben, das mit dem Sabbat und wie das bei uns alles läuft. Aber der bewegendste Moment war folgender. Weil dieses Haus hier zur Verfügung gestellt wurde für diese Veranstaltung, wurde an mich die Bitte herangetragen, ob ich vielleicht mit Ihnen das Abendmahl feiern würde. In der Art und Weise, wie wir als Adventisten das Abendmahl feiern. Das bedeutet mit der Fußwaschung am Beginn und dann dem Traubensaft und dem Brot. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Es gibt fast keine Freikirchen, die die Fußwaschung durchführen. Für die allermeisten von diesen Personen, die das miterlebt haben, war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie eine Fußwaschung erlebt haben. Und es sind so viele zu mir gekommen und haben sich bedankt, haben gesagt, das war so ein schöner Moment, das einmal erleben zu dürfen, das spüren zu dürfen. Und mich selbst hat es auch bewegt, weil ich gewusst habe, ja, ich habe gerade genau das getan. Meinem Nächsten gedient. Ich habe diesen Menschen einen Raum geboten. Sie haben die Adventgemeinde ein Stück positiv kennenlernen dürfen. Und sie sind Christus begegnet. In diesem einander dienen. Ich hätte mich entscheiden können, nein, ich mache das nicht, das ist mir zu stressig. Aber als ich am Abend dann nach Hause gefahren bin, sind mir keine bedrückenden Gedanken mehr im Kopf herumgegangen, sondern einfach Dankbarkeit, tiefer Frieden, weil ich gewusst habe, Gott wird das alles gut führen und das wird alles mit Gottes Hilfe gelingen. Und so möchte ich euch ermutigen, wenn wir heute das Abendmahl miteinander einnehmen, wenn wir erneut einander die Füße waschen, dass wir uns in diesem Moment das Vorbild von Jesus zu Herzen nehmen und uns bewusst machen, das ist eines der größten Geschenke, das Gott uns gibt. Es ist etwas, das uns selbst auch Heilung und Segen und Freude und Frieden schenkt. Was für ein unglaublich großer Gott, was für ein genialer und gütiger Herr ist das, der uns etwas geschenkt hat, das den anderen hilft und uns hilft und Gott hilft und das alles aufs Mal. In diesem Sinne lade ich euch ganz herzlich ein zum heutigen Abendmahl und im Besonderen auch zur Fußwaschung.